Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wenn wir über eine Trennung sprechen, das nicht bedeutet, dass wir einander weniger lieben, sondern eigentlich bedeutet es, dass wir einander sogar sehr lieben, mehr lieben. Wir gönnen einander, heil aus einer Beziehung herauszukommen, wenn diese zerbrechen sollte. Und wir wollen das Beste für den Partner, die Partnerin, selbst wenn wir uns nicht mehr lieben. Ich finde, es ist sehr liebevoll.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast. Elternsein als Weg ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Sein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden, und zwar mit dir selbst. Und wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, dann lege ich dir unser gleichnamiges Training ans Herz, Elternsein als Weg. Das ist eine Fortbildung in Elterncoaching. Du lernst achtsam und beziehungsorientiert zu begleiten. Du kannst das nutzen für dein eigenes Elternsein oder wenn du lernen möchtest, andere Eltern zu begleiten im Coaching. Beginn Juni hier in Köln. Zum Gast der heutigen Folge, Anne Dittmann. Anne ist Journalistin und Autorin. Ihr erstes Buch war das Kinderbuch Meine Crew, ein Buch für Lieblingsmenschen und Mutgefühle. Ein echtes Crowdfinancing-Projekt. Ihr aktuelles Buch heißt Solo, selbst und ständig, was Alleinerziehende wirklich brauchen. Ein Wut- und Mutmachbuch. Anne ist selbst alleinerziehend und lebt mit ihrem Kind und dem Vater des Kindes das Wechselmodell. Hallo Anne, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön für die Einladung. Freue mich.
Du hast ein Buch geschrieben, Solo, selbst und ständig. Und hast schon gesagt, es geht nicht um die Solo-Selbstständigkeit, sondern um das Alleinerziehendsein.
Ja, genau.
Wieso hast du diesen Titel?
Am Rande vielleicht auch Solo-Selbstständigkeit, ja.
Wieso hast du den Titel so gewählt, wie du ihn gewählt hast?
Eigentlich ist der Verlag drauf gekommen. Ich hatte erst andere Titel, ich kann mich schon gar nicht mehr so richtig erinnern, zwei Arbeitstitel, die so in meinem Kopf herumgeschwirrt sind. Und eine Lektorin vom Verlag, eine Kollegin von meiner Lektorin, ist dann auf den Titel gekommen und meine Lektorin hat ihn mir dann geschickt, also als Vorschlag. Und ich war gleich begeistert, ich fand den super. Es bringt halt also in diesen aufgedröselten Wörtern alles sehr auf den Punkt, finde ich, was das Problem ist.
Das ist ja selten etwas, was man so vielleicht bewusst wählt, zu sagen, ich werde jetzt alleinerziehend.
Ja, selten, aber gibt es auch.
Es gibt auch, genau, ich weiß, ich habe auch Klientinnen durchaus gehabt, die das selbst gewählt haben. Vielleicht, ich will nicht so gar nicht so in die Geschichte einsteigen, aber vielleicht kannst du sagen, wie es für dich war, als das Alleinerziehende in dein Leben trat quasi. Was es mit dir gemacht hat.
Unerwartet war das. Es hat Scham in mir auch ausgelöst, weil ich das Gefühl hatte, ich hab was vermasselt, ich bin gescheitert. Ja, ich habe mich auch unverstanden gefühlt und ja, allein, schon ziemlich allein. Also und letzteres vor allem halt aufgrund der Reaktionen, die ich bekommen habe, als ich in meinem Umfeld gesagt habe, dass sich der Vater meines Kindes von mir getrennt hat.
Okay. Sind das Reaktionen, die du mit uns teilen möchtest?
Ja, also die beschreibe ich ja auch im Buch und das sind Reaktionen, die leider viele bekommen. Also es gab zwei Reaktionen, die waren für mich wirklich schlimm. Erste Anrufe von Familienmitgliedern, die dann gesagt haben, also die eine Person, vielleicht hast du ihm nicht genug Freiheiten gelassen. Und die andere Person hat gesagt, So eine junge Mutter, da kriegt der Mann dann vielleicht nicht genug Sex und es könnte daran liegen. Und ich wollte eigentlich nur noch schreien, weil die lagen natürlich so falsch und es war auch so unfair und hat irgendwie die Schuld über mich gestülpt. Die steckt ja überhaupt nicht drin in unserer Beziehung und ganz vieles war mir auch einfach noch total unklar. Und das dann so sexistisch auch zu vereinfachen, das war nochmal wie so ein Nachtreten einfach.
Ja, das ist ganz schön krass. Also, wenn ich mir vorstelle, zwei erwachsene Menschen trennen sich und dann kann man ja erstmal fragen, wie es einem damit geht, ne? So, statt sofort die Schuld zu suchen und dann auch noch nur einer Partei die zu geben, das ist schon krass, finde ich so.
Ja, ich glaube, die wollten halt auch irgendwie schnell helfen, auch wenn das jetzt so abwegig klingt. Aber sie wussten ja, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich wurde quasi vor vollendete Tatsachen gestellt. Und sie haben dann ganz schnell überlegt, wie ich das wieder gerade biegen kann quasi und was ich falsch gemacht haben könnte, was ich jetzt ganz schnell irgendwie richtig stellen könnte. Und das hat ja auch was Strukturelles irgendwie. Also ich höre das ganz viel, dass dann die Frauen oder Mütter schuld sind am Beziehungsende. Eigentlich egal, was passiert ist, außer der Mann hat sie in Hetero-Beziehungen jetzt betrogen. Aber selbst dann ist es anscheinend ihre Aufgabe, ihn irgendwie zurückkommen zu lassen oder zurückzuholen. Und wenn sie sagen, das möchte ich auch gar nicht, weil mein Vertrauen ist total dahin, dann denken sie nicht an die Kinder und dann sind sie egoistisch. Und
Okay.
ja, schon wieder so ein Ursprung von einer Rollenaufteilung, einer sexistischen natürlich in Paarbeziehungen, in Klammern heterosexuelle Paarbeziehungen, dass er als Versorger da ist und das Geld nach Hause bringt und wenn er das gemacht hat, dann hat er seine Aufgabe erfüllt und sie ist quasi für die Beziehungsarbeit und für die Harmonie innerhalb der Familiendynamik zuständig. Und wenn sich Eltern dann trennen, dann kann es ja irgendwie, das ist auf einer Beziehungsebene, dann kann es ja nur ihre Schuld sein. Also es steckt schon, glaube ich, noch sehr tief verankert in uns.
Ja, ich finde es ganz schön, ich sag's nochmal krass und ich merke ja, wenn du so erzählst, dass du lächelst, aber es ist ja nicht zum Lachen, das ist ja zum Kotzen eher, ne?
Ja, das stimmt. Aber man muss auch ein bisschen damit copen können.
Okay.
Ja, das ist natürlich ganz schlimm. Und also, aber wie gesagt, also wenn ich das immer, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, privat wie beruflich, so emotional an mich ranlassen würde, dann ginge es mir etwas schlechter. Das muss ja auch nicht sein.
Ja, vielleicht ist es tatsächlich auch wirklich nur diese Blase, in der ich mich dann so befinde. Ich merke dann immer wieder, dass ich sehr irritiert bin.
In was für einer Blase meinst du?
Naja, dass wenn zwei Menschen eine Beziehung beenden oder einer es auch nur beendet, ne, dass wir dann anfangen, immer noch viele Menschen oder wir alle in eine Bewertung reinzugehen, in eine Abwertung reinzugehen, Schuld verteilen. Denken wir wüssten, was passiert wäre und was auch die Lösung wäre, ohne einfach den Menschen zu fragen und zu sagen, wie geht's dir und was brauchst du, ne?
Ja, und deine Blase, meinst du, die macht das schon mittlerweile? So Coaching-Blase, oder?
Ja, zumindest mein coaching-therapeutischer Ansatz macht das mit mir, ne, dass ich denke, wenn du es mir schilderst, ich denke so, wie krass ist das denn, ja? Und was du schilderst auch an. Ja, an den Bildern, wie du sagst, ne, dieses sexistische Bild, ne, also der Mann ist zuständig fürs Geld verdienen und die Frau ist zuständig für die Beziehung und den Sex, ne, und wenn er geht, dann hast du zu wenig Sex geliefert. Also das ist schon nicht, ich finde es nicht witzig. Also, und dass wir 2023 über sowas reden müssen, das ist schon krass, ja.
Ja, aber wenn wir uns auch die Strukturen angucken, die politischen, das Ehegattensplitting und so weiter, die sind ja alle da und die befördern ja immer noch so ein Denken. Und es sind ja die wenigsten, die irgendwie auch gleichberechtigt eine Partnerinnenschaft leben. Vielleicht, wenn, es heißt ja nicht, Gleichberechtigung heißt ja nicht unbedingt, dass beide 50-50 Haushalt und
Nö,
Kinder betreuen. Wir müssen 50-50
genau.
arbeiten, sondern es geht ja auch dann darum, das auszutüfteln, okay, wer verdient das Geld, wie, und wie kann man das gerecht verteilen? Und zum Beispiel diese individuellen Eheverträge, die hat auch fast keiner.
Wieso sind die so wichtig, die individuellen Eheverträge?
Na, also schreibe ich ja auch in meinem Buch, ich habe ein, also es fing, es ist, fand ich ganz interessant, ich habe eine Umfrage gemacht auf Instagram, wer einen Ehevertrag abgeschlossen hat und in welche Richtung es ging. Und es haben tatsächlich irgendwie nur, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber es war ein sehr geringer Anteil, der überhaupt einen Ehevertrag abgeschlossen hat, ich glaube so 9%, und also individuell, und 2% davon zielte sogar darauf hin ab, dass das Vermögen des Partners geschützt wurde. 7% waren, ging dann irgendwie in die gleichberechtigte Richtung. Und das ist ganz wichtig, weil das Geld, das der mehrverdienende oder vielleicht auch alleinverdienende Elternteil erwirtschaftet, dass das halt nicht nur in seine private Rentenversicherung geht und nicht nur, also er dann am Ende irgendwie eine gute Rente hat und ein gutes Auskommen. Klar werden Rentenpunkte verteilt, wenn sich zwei scheiden lassen, aber das Problem ist ja dann auch, dass es zum Beispiel heutzutage gar keinen Unterhaltsanspruch für die getrennten Mütter mehr gibt, die vielleicht irgendwie 10 Jahre lang arbeitslos, also im Sinne von lohnarbeitslos waren, nicht Arbeit gegangen sind, um sich um den Haushalt und um die Kinder zu kümmern. Und damit fuhr der Mann dann meistens auch sehr gut. Ja, sie müssen dann nach einer Trennung heutzutage schauen, dass sie schnell wieder irgendwie in den Arbeitsmarkt kommen. Und viele haben das nicht, für viele ist das sehr schwer, wenn sie so lange raus sind. Und die werden auch, selbst wenn sie studiert haben, nicht unbedingt mehr entsprechend ihrer früheren Qualifikation einen Job finden. Das heißt, es ist alles, es ist eine wirklich langfristige Sache, langfristige finanzielle Nachteile, die da entstehen. Und das muss alles besprochen und ausklamüsert und fair verteilt werden. Also man muss sich schon einen Plan machen, wie man eine Trennung gerecht regelt, wenn man am besten eigentlich auch noch verliebt ist ineinander, weil man ja dann umso wohlwollender miteinander umgeht. Ja, und erst recht nicht, wenn man wütend aufeinander ist und versucht irgendwie selbst einigermaßen gut aus der Trennung rauszukommen.
Okay, wann würdest du das empfehlen? Wenn das Kind unterwegs ist, das erste, oder wenn man heiratet, wann würdest du sagen, ist ein guter Punkt, über einen Vertrag oder eine Trennung zu reden?
Beides.
Ja, für viele wahrscheinlich auch sehr paradox.
Ja, es erscheint vielen paradox, aber es ist eigentlich eine realistische Handhabe, weil wenn man sich überlegt, dass, diesen Vergleich mache ich auch in meinem Buch, dass wir jedes Mal vorm Abflug irgendwie schauen sollen, wo die Sicherheitsausgänge sind und wie man sich im Falle der Fälle zu benehmen hat, und die Wahrscheinlichkeit, mit einem Flugzeug abzustürzen, ist unter 0,001% oder so, ja. Und die Wahrscheinlichkeit, sich scheiden zu lassen, liegt bei 30 bis sogar noch ein bisschen mehr Prozent. Und wir wollen darüber nicht sprechen. Und wir wollen nicht herausfinden, wie wir sicher von Wolke 7 wieder runterkommen könnten, wenn es denn soweit wäre. Und das finde ich auch paradox, ehrlich gesagt. Mindestens genauso wie die Vorstellung, sich überhaupt mit der Trennung auseinanderzusetzen, obwohl man noch verliebt ist. Ja, und es gibt Studien, die zeigen, dass bei heterosexuellen Paaren, die unverheiratet sind und keine Kinder haben, dass diese Paare sich gleichwertig, also geschlechtsabhängig voneinander, gleichwertig trennt. Also genauso oft, wie sich Männer trennen, trennen sich auch Frauen. Und dieses Verhältnis ändert sich, wenn man entweder geheiratet oder eine Familie gegründet hat. Dann trennen sich in 75% der Fälle Frauen, weil die Ehe und das Familienleben für sie anstrengender und schlechter ist, also sie benachteiligt, als beim Mann und bei Vätern. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen, aber genau, also Es ist schon so, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das jetzt erzählt habe. Was war deine Frage?
Dann sag ich mal so, was mich interessieren würde, wieso fällt es uns so schwer, darüber zu sprechen? Was glaubst du? Oder was bräuchte es, damit wir da leichter darüber sprechen können?
Ich finde, aktuell die Entwicklung ist ja so, dass wir das Gefühl bekommen, auch durch sämtliche Liebesratgeber, acht Gespräche, die man führen soll, um irgendwie die Liebe in Schwung zu halten und so. Wir bekommen das Gefühl vermittelt, dass wir die Liebe komplett in der Hand haben. Und wenn wir davon wegkommen und uns bewusst machen, dass Liebe immer enden kann und dass wir es eben ein Stück weit nicht in der Hand haben. Natürlich kann man gegensteuern, indem man einander offen und mit Respekt begegnet und so weiter. Das ist sicherlich etwas, was für Beziehungen sehr wichtig ist. Aber wir haben sie trotzdem nicht in der Hand. Also es kann uns wirklich wie ein Schlag treffen. Und das habe ich persönlich erlebt. Es hat mich wie ein Schlag getroffen. Ich war nicht vorbereitet. Ich habe nichts geahnt. Das so, und ich kenne ganz viele, denen es ähnlich ging und die auch zum Beispiel in der Schwangerschaft verlassen wurden, ganz plötzlich. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, dass, wenn wir über eine Trennung sprechen, das nicht bedeutet, dass wir einander weniger lieben, sondern eigentlich bedeutet es, dass wir einander sogar sehr lieben, mehr lieben. Wir gönnen einander, heil aus einer Beziehung herauszukommen, wenn diese zerbrechen sollte. Und wir wollen das Beste für den Partner, die Partnerin, selbst wenn wir uns nicht mehr lieben. Ich finde, es ist sehr liebevoll.
Ja, du sprichst ein Liebesverständnis an, das über die romantische Liebe, über das Verliebtsein halt hinausgeht, ne? Sondern das den anderen sieht als Menschen
Ja.
und den Wert des anderen sieht, unabhängig davon, ob ich mich ihm jetzt sehr nahe fühle oder verbunden fühle.
Ja. Ja, genau.
Hast du das? Wie ist dir das gelungen? Stelle
Also
ich mir
ich,
schwer vor, wenn es so ein Schlag ist, ne? Dann noch
ja, wir
liebevoll zu
waren,
sein.
ach so, also wir haben schon vorher viel verhandelt, bevor wir uns auch getrennt haben und so. Wir haben jetzt nie uns hingesetzt und gesagt, okay, lass uns mal überlegen, wie wäre das mit der Trennung, sondern in mir war das eh schon immer verankert, dass ich, selbst wenn wir uns trennen sollten, oder ich meine, es muss ja nicht immer die Trennung sein, sondern es kann ja auch ein Unfall sein, der jemanden alleinerziehend macht, leider. Genau, ich bin ja mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Und sie hat mir immer mitgegeben, dass ich mich nicht finanziell abhängig machen sollte von einem Mann. Für den Notfall, der ja auch eintreten kann, auf eigenen Beinen stehen können sollte. Und das hab ich auch durch sie vermittelt bekommen, durch ihr Leben. Also nicht nur dadurch, dass sie mir das immer mal wieder gesagt hat, sondern ich habe das ja gelebt. So, ich habe das ja beobachtet, ich habe es ja gesehen. Und entsprechend habe ich auch von Anfang an dafür gesorgt, dass mein Partner und ich sehr gleichberechtigt uns um unser Kind gekümmert haben. Ich bin auch nach einem halben Jahr wieder arbeiten gegangen, und habe wirklich da für mich gesorgt. Und wir waren ja beide noch im Studium, als ich schwanger war. Und ich habe damals in einer Redaktion gearbeitet, wo auch Nachtschichten vorgesehen waren. Und als ich gesagt habe, dass ich schwanger bin, da haben sie mir gesagt, naja, dann sollten wir jetzt den Arbeitsvertrag einstellen. Sie konnten mich natürlich nicht kündigen, aber sie haben gesagt, sie können auch keine Nachtschichten für mich jetzt mehr arrangieren. Und dann habe ich auch gesagt, okay, dann also lassen wir es jetzt auslaufen. Und dann war mir auch ganz wichtig, dass wir ein gemeinsames Konto eröffnen, weil, also mein Partner und ich, weil ich ja aufgrund der Schwangerschaft nicht mehr arbeiten konnte. Und das war für mich nur fair. Und so habe ich das immer, also auch Schritt für Schritt, je nach Situation, immer geguckt, was ist denn jetzt fair für uns beide. Und entsprechend bin ich auch nicht allzu tief gefallen, als die Trennung war. Und nach der Trennung,
Finanziell nicht zu tief.
ja, genau, finanziell nicht allzu tief gefallen, weil ich meinen Job hatte, auch wenn es natürlich härter wurde, weil ein Einkommen für mich da war. und für mein Kind. Aber genau, es ist schon sehr, sehr schwierig nach einer Trennung, den anderen Elternpart noch sonderlich wertzuschätzen, genau. Insbesondere wenn es Konflikte gab, überraschend war, es einen Betrug gab und so weiter. Mhm. Und ich fand das auch so schön formuliert von der Verfahrensbeiständin, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Marianne Nolde, die hat das Buch Eltern bleiben nach der Trennung geschrieben und sie hat von der kognitiven Dissonanz gesprochen, ja. Dass das Gehirn einfach einen Strich machen möchte unter die Trennung, unter den Menschen, von dem man sich getrennt hat oder der sich von einem getrennt hat. Und unterm Strich soll da, vorher stand da, der ist toll, ich liebe den. Und unterm Strich soll jetzt da halt irgendwie eine andere Einordnung hinkommen, weil man sollte, ja, man versucht ja wegzukommen von dieser romantischen Liebe, versucht den Liebeskummer zu überwinden und so. Und wenn man gerade so ein paar Konflikte hat und Vertrauensverlust und so weiter, dann steht da unterm Strich eher, der ist doof. Also der ist kacke, der ist böse oder irgendwas, ja. Und genau, das Gehirn will halt eine einfache Aussage haben, weil es leichter ist, diese Trennung zu verarbeiten und nicht zu sagen, also die Dinge auszudifferenzieren, weil wir befinden uns ja auch in einer Notlage. Wir müssen jetzt einfach auch ein schnelles Urteil fällen. Und Notlage, also wirklich tatsächlich, weil es geht ja um unsere Kinder und man muss das ganze Leben vielleicht ummodeln. Es geht um Unterhaltszahlungen, vielleicht muss man eine neue Wohnung finden und so weiter. Das sind so viele Aufgaben, die einen wirklich teilweise auch überfordern. Und deswegen hat man da nicht mehr besonders viele Kapazitäten, um auszudifferenzieren. Was für mich aber wichtig war, ist die Erkenntnis gewesen, dass unsere Beziehung zueinander wichtig ist, damit es unserem Kind gut geht. Mhm. Weil wir haben am Anfang auch mehrfach miteinander vorm Kind gestritten. Und auch wenn er erst ein Jahr alt war, er saß dann da im Flur neben uns Streithähnen und hat geweint. Und dann habe ich ihm gesagt, das tut unserem Kind nicht gut. Und wir müssen jetzt auf unser Kind auch aufpassen. Mhm. Und das war dann auch ein Prozess, dass wir immer wieder extra Verständnis und Wertschätzung reingeben mussten und gegen dieses Zerstörerische ankämpfen mussten, ja. Mhm. Ja, ist nach einer Trennung, ja.
Was war die größte Herausforderung für dich nach der Trennung und was hat dir geholfen, die zu bewältigen?
Also es waren mehrere große Herausforderungen. Ich glaube, vielleicht war die größte eher was Psychologisches, dass ich auch in Angst viel gelebt habe, dass es meinem Kind schlecht gehen könnte, weil ich ja als Kind einer alleinerziehenden Mutter hatte ich auch nicht unbedingt alles, was ich gebraucht hätte, insbesondere Zeit mit ihr, ihr Verständnis, ihre Kapazität irgendwie mich aufzufangen, weil sie war ja selbstständig am Limit und ich hatte große Angst, dass sich mein Kind ungeliebt fühlen könnte. Dass ich nicht genug da bin und so weiter. Dass ihn irgendwas schädigen könnte. Mhm. Und sicherlich spielen da auch, also nicht nur meine Erfahrungen, sondern auch so ein bisschen Vorurteile mit rein, die halt einfach existieren in unserer Gesellschaft, dass wir denken, Kinder wachsen in einer Normfamilie am allerbesten auf. Mhm. Und andere ist dem untergestellt. Mhm. So. Und entsprechend habe ich mir viele Sorgen auch gemacht. Das spielt auch viel in Mental Load mit rein und man hat ständig ein schlechtes Gewissen und so weiter. Es macht noch mehr Stress. Und mir hat geholfen, das zu überwinden. Also einerseits sicherlich das Aufwachsen meines Kindes, dass er größer geworden ist und ich wirklich gemerkt habe, mittlerweile sind wir im Wechselmodell, dass es ihm einfach gut geht. Er ist mittlerweile in der Schule. Wir haben mehrere Familien hier in Berlin sowieso, aber auch in der Schule endlich, es war in der Kita-Zeit anders, die auch getrennt sind. Also für ihn ist das jetzt ist er komplett in der Normalität angekommen, weil seine Freundinnen geht es genauso. Die leben auch sein Leben und für ihn ist das wirklich eine Normalität. Und wir reden auch viel miteinander und ich frage ihn auch hin und wieder mal, also weiß nicht, ein, zweimal im Jahr, wie zufrieden bist du gerade mit der Aufteilung, wünschst du dir was anderes? Mhm. Und er sagt, für ihn ist es kein großes Thema. Er sagt, nee, das ist super so, genau so, ich will euch beide sehen, Mama, Papa, und ihr seid mir gleich wichtig und so. Und mir geht's gut. So. Also es ist für ihn einfach kein großes Thema. Und zusätzlich war ich auch erleichtert nach der Recherche meines Buches.
Hat dich erleichtert?
Es hat mich wirklich erleichtert, weil ich noch mehr darüber erfahren habe, wie es Kindern geht nach einer Trennung. Mhm. Ich habe zum Beispiel Studien gelesen aus den 1980er Jahren. Eine heißt Surviving the Breakup. Und da haben sie in Amerika über 5 Jahre Trennungsfamilien untersucht und interviewt. Und es waren auch ganz verschiedene Situationen. Und sie haben 2 Gruppen herausgefunden, die nicht nur auf den psychologischen oder Befindlichkeitszustand zurückgekommen sind, den sie vor der Trennung hatten, sondern darüber hinaus. Sie haben soziale Kompetenzen erworben, sind resilienter geworden, sind sozial noch fähiger geworden. Mhm. Und das waren 2 Gruppen. Und zwar die eine Gruppe waren Kinder, die aufgewachsen sind, dann weiterhin mit beiden Elternteilen. Die waren nicht unbedingt im Wechselmodell, sondern damals üblich war eher so der Wochenendpapa. Und ne, das waren die 80er Jahren, wie gesagt, in Amerika. Und die restliche Woche bei der Mama. Aber eben beide und beide sehr fürsorgliche Eltern, sehr engagierte Eltern. Mhm. Und die andere Gruppe waren Kinder, die den Kontakt zu einem nicht nur missbräuchlichen Vater, sondern es waren, es muss gar nicht so extrem sein, es waren auch Väter, die nicht Liebe zeigen konnten, emotional kalt waren, unzulänglich, unzugänglich waren und so weiter. Diese Kinder konnten den Kontakt zu diesen Vätern abbrechen und hatten gleichzeitig eine sehr liebevolle und zugewandte Mutter. Mhm. Wie gesagt, 80er Jahre, strukturell war das natürlich noch mehr in die Rollenklischees gepresst. Mhm. Es kann natürlich auch genauso andersrum sein. Das Wichtige ist, dass ein Kind eine liebevolle, zugewandte Person hat. Mhm. Und das fand ich so spannend und so toll auch, dass das Kind auch sogar diese Chancen und den Profit aus dieser Trennung schlagen kann, wenn eine Person unglaublich liebevoll ist und die andere eben nicht negativ darin einwirkt, so, oder es eben beide Personen, beide Eltern hat. Und dann habe ich noch mit der Kinder- und Jugendpsychiaterin, Psychologin, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Hilal Wirit gesprochen. Mhm. Und auch sie hat das bestätigt. Sie hat gesagt, sie sieht es bei Trennungskindern, dass wenn die Trennung gut begleitet ist und die Eltern auch weiterhin einigermaßen wohlwollend übereinander vor dem Kind sprechen, dass Kinder resilienter werden. Also die haben da tatsächlich sogar einen Profit rausgeschlagen. Und das fand ich so schön. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es dass ich das bei meinem Kind eben auch sehen kann.
Also wertschätzend voreinander vor dem Kind sprechen, mit und über den Ex-Partnerin. Hast du gesagt, hast du noch einen Geheimtipp für frisch Getrennte, ne? Du hast ja auch ein Buch Erste-Hilfe-Tipps. Was würdest du sagen? Vielleicht ist ein Geheimtipp, wenn die Trennung gerade ganz frisch ist.
Ja, meinst du für das Kindeswohl oder auf was bezogen?
Oder für das Wohl desjenigen, der gerade getrennt ist.
Hm. Liebeskummer, meinst du?
Was auch immer da ist, ne? Einfach ein Geheimtipp, der. Ich bin immer gern dafür, dass man guckt, wie kann es denn allen, ne? Wie kann es denn für alle okay sein, ne? Beteiligte im System? Mhm.
Was? Ja, ich glaube, der Geheimtipp ist vielleicht das, was sich viele, wo viele denken, ach, brauche ich nicht, oder wo sie sich nicht trauen. Also das wäre ein Mentoring. Eine Mediation. Genau, weil dort ganz viel, also da kann man einfach alle Bedenken und alle Probleme auf den Tisch packen. Mhm. Und insbesondere, also was halt so schwierig ist, auch nach einer Trennung, wenn man nicht gerade irgendwie reich ist oder so, ja, beide wohlhabend und in leitender Position irgendwo sind, ist es halt einfach die Ressourcenverknappung, die sehr, sehr schnell zu spüren ist. Ja. Es ein Haushalt, entsprechend war das Einkommen angepasst an diesen Haushalt und plötzlich soll alles verdoppelt werden und immer noch bezahlt werden, ja, also doppelte Kinderzimmer, doppelt Möbel, doppelt Spielzeug, vielleicht zweimal in den Urlaub, weil man will ja natürlich auch dem anderen Elternteil nicht nachstehen, dann will man natürlich mit dem Kind auch eine schöne Zeit verbringen. Und das ist natürlich noch extremer, je mehr Kinder das sind. Also bei uns war es jetzt nur ein Kind, aber hätten wir jetzt zwei oder drei Kinder gehabt, wie soll ich hätte jetzt nicht eine Vierzimmerwohnung mehr leisten können, ganz ehrlich. Ich habe eben das Glück dann auch irgendwo gehabt, dass es nur ein Kind war, was finanziell für mich dann eben noch leistbar war. Und diese Ressourcenverknappung wird eben politisch auch strukturell nicht aufgefangen, nicht groß aufgefangen. Und da müssen beide ganz doll gucken, dass sie die Konflikte nicht ewig in dem Finanziellen verhängen und verstricken. Es gibt bestimmte Sachen, bestimmte Sozialleistungen, die kennen nicht alle. Zum Beispiel der Kindergeldzuschlag, den kann man beantragen. Es geht ja nicht nur um Unterhalt, ne, sondern wenn man Geringverdienerin ist, dann kann man den Kindergeldzuschlag beantragen bei der Familienkasse und eine Anfrage der Linksfraktion, glaube ich, dieses Jahr, hat auch ergeben, dass das nur ein Drittel derjenigen, die leistungsberechtigt sind, das auch beziehen gerade. Das heißt, zwei Drittel könnten das beziehen, den Kindergeldzuschlag, tun es aber nicht, weil sie davon überhaupt nichts wussten und ich wusste das auch zwei Jahre lang nicht, bis ich das durch Zufall irgendwo entdeckt habe. Dann gibt es ja noch das Paket zur Bildung und Teilhabe, noch ein bisschen zusätzlich Geld, das irgendwie die Klassenfahrt ermöglicht. Also vielleicht, ich glaube, es wäre sehr nachhaltig auch für das Konfliktmanagement der Eltern, wenn sie sich zusammen vielleicht doch mal hinsetzen und schauen, okay, was können wir jetzt alles beantragen? Steuerklasse 2, die leider aber auch gar nicht so viel bringt, wenn man Geringverdienerin ist. Und Wohngeld. Also es gibt Sachen, die sind möglich, aber am Ende ist es halt auch nochmal eine politische Aufgabe, Eltern zu unterstützen finanziell, auch um das Kindeswohl zu schützen.
Also dein Appell ist auf der einen Seite politisch zu sagen, ne, wir brauchen dann noch mehr Instrumente und auch die Instrumente, die es gibt, schon bekannter zu machen, und das ist auch der Appell quasi an die Eltern, die in Trennung sind, nutzt alle Instrumente, die ihr habt persönlich, ne? Also wie kann das gehen, aber auch die Instrumente, die es gibt von staatlicher Seite, also Kindergeldzuschlag, Wohngeld, das Paket zur Teilhabe und da wirklich sich zu informieren, weil viele Gelder einfach nicht abgerufen werden. Ich glaube, das ist mal ein wichtiger Hinweis, einfach, dass es durchaus Dinge gibt. An vielen Stellen werden sie einfach nicht abgerufen.
Ja.
Und das kann durchaus einen Unterschied machen. Ne? Kindergeld ist ja auch angehoben worden und so. Und einfach da zu sehen, an vielen Stellen macht Politik zu wenig, aber es gibt durchaus Dinge schon da und manchmal werden die einfach gar nicht genutzt.
Ja.
Um es ein bisschen abzufedern, ne? Ist, wie du sagst auch, ist ein Unterschied, ob ich zu zwei Verdiener eine Vier-Zimmer-Wohnung mehr teile oder ich bin Alleinverdiener und muss dann, wird es halt in Großstädten dann schwierig mit der Vier-Zimmer-Wohnung ganz schnell, außer ich bin sehr gut verdient. Ja.
Genau.
Ja, Anne, vielen, vielen Dank für das Teilen auch deiner persönlichen Geschichte. Ich glaube, das ist immer so wertvoll, wenn Menschen über ihre eigene Betroffenheit auch sprechen und das einfach Dinge auch offenlegen. Das nimmt halt auch die Scham raus. Ne? Wie du gesagt hast, das war ja so groß, dass man einfach drüber spricht. Das kann einfach helfen, ne, an diesem Punkt, ich bin damit nicht allein, ne, und neue Sichtweisen reinzubringen. Also dafür ein großes Dankeschön. Danke auch für dein Buch, Solo, Selbst und Ständig. Große Empfehlung für alle, die in Trennung sind, ne, oder die überlegen, wie kann ich damit umgehen. Auch da gibt es die erste Hilfe drin, ne, und konkrete Dinge. Dankeschön dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich gerade im Netz am meisten rum?
Ja, noch eine kleine Ergänzung zum Buch, auch für diejenigen, die überlegen, sich zu trennen. Es gibt auch einen kleinen Teil, der ist schon vor der Trennung an und sagt, was man beachten sollte. Und vernetzen kann man sich mit mir vor allem auf Instagram. Ich treibe mich sonst auch so ein bisschen in anderen sozialen Netzwerken rum, aber eben auf Instagram, da bin ich zu Hause.
Super. Link kommt in die Shownotes. Danke dir dafür. Jetzt noch zu den letzten Fragen, die alle meine Gästen beantworten können, wenn sie wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
Ich bin eigentlich noch dabei, ich übe das eigentlich noch, genug zu sein und mir gut zuzureden und mich da zu bemuttern und mir Zeit zu gönnen und da auf mich aufzupassen.
Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Meiner Mutter für ihre sehr tolerante und humorvolle und lockere Art.
Mhm. Wenn du werdenden Eltern 3 Tipps mit auf den Weg geben könntest, was wären das?
Oha, gleich 3.
Deine 3 Wahrheiten quasi, das ist das Wichtigste.
Mhm. Ganz viel miteinander reden, ehrlich miteinander sein, während man redet, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist. Dann versuchen, wirklich gleichberechtigt die Partnerinnenschaft zu führen und auch Familie gleichberechtigt zu gründen. Mhm. Und das Dritte, an sich selbst arbeiten, selbst reflektieren. Das eigene Verhalten, das eigene Denken reflektieren.
Viel und ehrlich miteinander reden, Gleichberechtigkeit üben oder anstreben und das Dritte an sich selbst arbeiten.
Ja.
Danke, Anne.
Danke dir auch.
Wenn du weiterlesen willst, dann schnapp dir Annes Buch Solo, selbst und ständig, was Alleinerziehende wirklich brauchen, ein Wut- und Mutmachbuch von Anne Dittmann. Wenn du weiter hören willst, dann habe ich dieses Mal einen Podcast-Tipp für dich. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast von RBB Kultur. Für alle, die gleichberechtigt leben wollen. Egal ob in Beruf, Partnerschaft oder Familie. In jeder Folge bespricht Feminismus-Coach Johanna Fröhlich-Zapata einen echten Fall aus ihrer Praxis. Es geht um Alltagsgerechtigkeit in Familie und im Beruf. So zum Beispiel bei Carina, die mit Mental Load am Arbeitsplatz konfrontiert ist. Oder Johannes, der sich mit seiner Partnerin die Care-Arbeit teilt und dafür im Beruf angefeindet wird. Jetzt im Mai dreht sich bei den Alltagsfeministinnen übrigens alles um Mutterschaft. Den Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.